Wir sind ja immer genau an diesem Punkt, dass wir zwischen Vergangenheit und Zukunft vermitteln, weil derjenige, der abgibt, verkauft Vergangenheit und derjenige, der übernimmt, möchte gerne Zukunft gestalten.
Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es bei uns um Zahlen gehen. Denn bis Ende kommenden Jahres werden deutschlandweit rund 560.000 Unternehmen eine Nachfolge brauchen. 190.000 von ihnen planen aber, den Laden dicht zu machen. 80%, weil sie sagen, sie finden keine Nachfolge. Und in Brandenburg ist die Lage noch dramatischer als im Bundesschnitt. Im IHK-Bezirk Potsdam stehen allein 7.000 Betriebe kurzfristig vor einem Generationswechsel und langfristig sind es 24.000 Unternehmen. Doch ein Drittel der Übergaben scheitert deutschlandweit, und zwar am Geld. Wie man aber die Übernahme eines Betriebes zum Erfolg macht, darüber rede ich heute mit Lutz Ingo Sauer, einem Bankfachmann und Unternehmensberater, der sich mit seinem eigenen Unternehmen, der Compext GmbH, auf solche finanziellen Übernahmeprozesse spezialisiert hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich sage guten Tag, Herr Sauer.
Guten Tag, Frau Schuster, und herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Sauer, ich habe eben einen Haufen Zahlen in den Raum geworfen. Stimmen die? Ist das Ihre Erfahrung? Sind das auch Ihre Zahlen?
Man sollte natürlich grundsätzlich keiner Statistik glauben, die man nicht selbst erstellt hat im besten Fall. Die Zahlen sind aber schon mittlerweile sehr erdrückend. Wir gehen in den Bereich, dass es Tausende von Unternehmen betrifft, die vor der Herausforderung stehen, dafür zu sorgen, dass das unternehmerische Werk der Gründer oder der derzeitigen Inhaber an die nächste Generation weitergegeben wird. Und da ist eine große Herausforderung, weil dieses Thema Unternehmensnachfolge von zwei Seiten in die Mangel genommen wird. Zum einen von der demografischen Veränderung und vom Fachkräftemangel auf der anderen Seite.
Sie haben sich ja vor sehr langer Zeit auf dieses Thema konzentriert und Sie kooperieren schon sehr lange mit der IHK. Wie kam es eigentlich dazu und was ist genau jetzt Ihr Fachgebiet?
Also unser Fachgebiet ist die Unternehmensnachfolge. Ich bin zertifizierter Berater für die Unternehmensnachfolge und hatte meinen Touchpoint mit der Kammer 2019 und war im Grunde bis dahin zahlendes Mitglied und habe mich dann über einen guten Unternehmerfreund, über Ronny Belovic, ist eine Tür aufgegangen zur Kammer und der sprach mich an und sagt, kannst du dir das nicht vorstellen, mit mir gemeinsam im Ausschuss für Gründung und Nachfolge zusammenzuarbeiten? Und er hat da im Grunde bei mir eine Tür aufgemacht, weil mir schon lange vorschwebte, dass wir als Unternehmer selbst dafür sorgen müssen, wahrgenommen zu werden, Öffentlichkeit zu bekommen. Wir müssen uns als Unternehmer in die öffentlichen Debatten einmischen. Wir müssen unsere Sicht der Dinge kundtun können und einen Beitrag dafür leisten, dass die unterschiedlichsten Facetten in unterschiedlichen Problemlagen Gehör finden.
Ich habe auch gelesen in meinen Recherchen, dass rund ein Drittel, in manchen Sparten sogar mehr, der Übernahmen an der blanken Finanzierung scheitern. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Mein Credo ist, es scheitert nicht am Geld, es scheitert häufig an den Personen. Da breche ich einfach die Lanze dafür, dass sich sowohl der Übergebende als auch der Übernehmende aneinander annähern müssen und dieses Projekt Weitergabe an die nächste Generation als ein gemeinsames verstehen dürfen. Und da gehen viele Türen auf, wenn man zum Beispiel mit Banken spricht. Wenn der Abgebende mit dem Übernehmenden gemeinsam zum Beispiel die Hausbank besucht und sie sich darüber unterhalten, wie können wir denn bestenfalls dieses Unternehmen zukunftsfest und sicher machen mit einer neuen Eigentümerstruktur.
Aha, wie bereiten Sie denn Übernahmewillige und Übergabewillige auf diesen Prozess vor, Herr Sauer?
Grundsätzlich muss man ja sagen, dass dieser Prozess über einen Zeitraum von bis 8 Jahren dauern kann. Wir werfen oft nur Steine ins Wasser, schauen, welche Kreise dieser Stein dann zieht und stoßen Denkprozesse an. Wenn wir unseren Job gut machen, sitzt am Ende ein anderer auf dem Stuhl. Darauf muss der Unternehmer, die Unternehmerin sich vorbereiten, die eigene Positionierung klar haben. Und wir begleiten sie durch den Prozess von der Vorbereitung über das Schließen von Vorvereinbarungen. Dann gibt es eine sogenannte Sorgfaltsprüfung. Der Kaufvertrag muss geschlossen werden und in der Regel muss dieser Kaufvertrag dann auch nachbetreut werden. Es braucht an vielen Stellen unterschiedlichste Fachleute und Experten und wir sind diejenigen, die neben dem Blick für den Prozess auch die Verbindung dahin haben zu den Steuerberatern, zu den Notaren, zu den Wirtschaftsprüfern, zu den besonderen Fachanwälten für Wirtschaftsrecht, die man dann braucht, wenn bestimmte Dokumente aufgesetzt werden, wenn Verträge geschlossen werden, wenn Vereinbarungen neu gemacht, überarbeitet werden. Ich nehme nur mal das Testament, vorgezogene Erbregeln. Das kann man nicht alleine, sondern da braucht man jemanden, der einen durch den Prozess führt und in gewisser Weise immer so den Blick drauf hat, dass am Rande nichts verloren geht.
Etwa in der Hälfte Ihrer Aufzählung begann so eine kleine Spirale vor meinem inneren Auge sich zu drehen und ich habe verstanden, warum das 5 bis 7 Jahre dauert. Herr Sauer, wenn ich also nun in dem Nachfolgeportal der IHK Potsdam als Übernahmewilliger ein total tolles Unternehmen gefunden habe, auf das ich mich stürzen möchte, wie fangen Sie dann an?
Erstmal mit einem freundlichen Hallo. Und wir schauen uns natürlich dann beide Seiten an. Also natürlich gehört die größte Verbundenheit, die höchste Loyalität demjenigen, der uns zuerst gefragt hat. Das kann der Abgebende sein, das kann der Übernehmende sein. Und wir machen.
Oh, Sie differenzieren.
Auf jeden Fall, weil man kann schwer in einer absolut neutralen Position verharren. Wir sind schon so, das zeichnet uns, glaube ich, auch als Kompext aus, dass wir schon empathisch sind. Wir müssen nicht in jedem Fall mitleiden, aber wir sind schon sehr dicht am Unternehmer, an der Unternehmerin dran, weil diese Abgabe des eigenen Babys eine Herausforderung ist, manchmal ein bisschen Schmerzen verursacht. Wir haben ja hier die Situation, dass gerade die Gründer jetzt loslassen, die vor 35 Jahren den Mut hatten zu sagen, endlich ist die Mauer weg, jetzt dürfen wir uns selbst verwirklichen. Wir gehen ein unternehmerisches Risiko ein, wir bauen unsere Unternehmen auf, sind dabei über viele Jahre wirklich sehr erfolgreich. Und da ist es eben für uns im Besonderen wichtig, da die Balance zu finden, alle Interessen zu würdigen, weil die ungeklärten Spannungen, die nicht aufgearbeiteten Konflikte können so eine Unternehmensübergabe, Übernahme extrem behindern, wenn nicht sogar zum Scheitern bringen.
Ich wende mich also an Sie und Sie sagen, gut, also wie schön, dass Sie jetzt da sind. Hier habe ich eine Checkliste. So fangen wir an. Wie fangen wir an?
Wir fangen natürlich damit an, dass wir uns erstmal einen Eindruck darüber verschaffen, in welcher wirtschaftlichen Gesamtsituation befindet sich das Unternehmen. Wie sieht die Branche aus? Wie ist das einzelne Unternehmen aufgestellt? Welchen Erfolg konnte das Unternehmen zeigen über die letzten 3 Jahre? Dann schauen wir natürlich in die Jahresabschlüsse rein und wir beschäftigen uns auch mit den aktuellen betriebswirtschaftlichen Unterlagen, also der sogenannten BWA. Und drehen Sie symbolisch so ein bisschen auf links und schauen, wie das Unternehmen in seinem Kerngeschäft aufgestellt ist.
Ist man denn dann in den letzten 3 Jahren gut beraten, weil das doch Rezessionsjahre waren und davor war doch gleich Corona?
Frau Schuster, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wir sehen die Spuren in den Abschlüssen. Es gibt Branchen, die extrem gelitten haben durch Corona und wir sehen auch zum Beispiel energieintensive Unternehmen, die in den Krisenjahren 23, 24, 25 wird ja auch kein gutes Jahr. Und das macht es natürlich für die Unternehmen nicht einfacher, weil man genau dann sein Unternehmen verkaufen sollte, wenn man die Erfolgsstory schreibt.
Sind wir also jetzt im Prinzip in der Marktbereinigungsphase?
Wir treffen schon das eine oder andere Unternehmen an, wo wir sagen, das Gespräch über einen geordneten Rückzug kann die bessere Lösung sein, weil wir sagen, das Geschäftsmodell trägt für die Zukunft nicht und wir können realistisch keinen guten Kaufpreis erzielen für das, was uns da gerade angeboten wird. Das kann auch eine Befreiung sein.
Gut, also wir haben aber ein Unternehmen, das gute Wachstumsprognosen zeigt für die kommenden Jahre. Ich nehme an, also es sind mindestens 4/5 der Unternehmen, die also in die Zukunft reichen können, die aber nun bedroht sind durch Fachkräftemangel beziehungsweise durch einen noch nicht geeigneten Nachfolgekandidaten. Und Sie filtern also jetzt einen solchen Kandidaten aus. Wie machen Sie das?
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spielen natürlich eine große Rolle, auch bei der Unternehmensübergabe oder bei der Fortführung, weil es natürlich wichtig ist, dass wir stabile Grundlagen haben, um unser Geschäft kalkulieren zu können, dass wir nicht alle halbe Jahr mit veränderten Rahmenbedingungen uns zurechtfinden müssen. Die Mehrheit der Unternehmen ist nicht börsennotiert, sondern die Mehrheit der Unternehmen ist in Familienhand und wird nicht von Quartalsabschluss zu Quartalsabschluss geführt, sondern über Generationen hinweg. Darin liegt ein großer Vorteil der Übergabe in Familienunternehmen, dass wir nicht getrieben sind davon, irgendeinem Analysten eine Quartalzahl zu liefern, sondern unser Geschäft langfristig ausrichten, strategische Gedanken dazu haben, unsere Mannschaft einschwören. Und genau das sind dann die Punkte, die wir natürlich in der Unternehmensübergabe dem Übernehmenden vermitteln und sagen, interessiere dich für diese Geschichte, such dir die Seiten raus, die du da gerne weiterschreiben möchtest. Und natürlich wirst du in diesem Buch andere Seiten finden, die von dir beschrieben werden. Aber das macht ja das Spannende dabei aus. Und die Suche kann man in unterschiedlichster Form vornehmen. Das ist vielleicht auch ein Punkt, warum es dann sinnvoll ist, mit einem externen Berater zusammenzuarbeiten. Neben der Tatsache, dass wir den Blick von außen mitbringen, verfügen wir natürlich über Netzwerke, die sich dem Unternehmer sonst so nicht erschließen würden. Ich bin ein großer Vertreter der analogen Suche. Wir kennen viele potenzielle Kandidaten und wir suchen natürlich auch über Plattformen. Sie hatten auch schon mal die Kammer erwähnt. Es gibt ja mittlerweile in jedem Bundesland eine Nachfolgezentrale, die von den Kammern und von den Wirtschaftsbanken bespielt wird. Und wenn man jetzt sieht zum Beispiel, dass auf der Nachfolgezentrale in Brandenburg 412 Personen suchen und nur 212 anbieten, dann sage ich, wäre es doch eine vertane Chance, sich mit seinem Abgeberprofil da registrieren zu lassen und zu schauen, ob nicht der eine oder andere interessante Kontakt für einen selbst mit dabei wäre.
Und wie sortieren Sie also die passenden Nachfolger und Übergeber zusammen?
Die Chemie muss stimmen. Es muss Vertrauen wachsen. Es müssen Personen, Persönlichkeiten zueinander passen. Wir haben mitunter den Fall, dass gerade Jüngere mit einer exzellenten kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Ausbildung sich für Unternehmensübernahmen interessieren und in der Vorstellung leben, es ließe sich alles über Zahlen regeln, steuern. Das ist wichtig, das Verständnis dafür ist wirklich eine wesentliche Voraussetzung, um es erfolgreich zu machen. Aber man muss gut mit dem Unternehmer klarkommen, man muss ein Verständnis entwickeln für das Geschäftsmodell, für die Dienstleistung, für die Produkte, die angeboten werden. Und man sollte, gerade wenn man dann noch in den Kundenkontakt tritt, ein Verständnis dafür haben, was macht das Unternehmen so besonders und wo liegen die Vorteile darin, gerade mit dem jetzt ein Geschäft zu machen und nicht zum Marktbegleiter zu gehen.
Wie helfen Sie den jungen, klugen, empathischen, in der Chemie passenden, unternehmensnachfolgewilligen Menschen in die Finanzierung einer Unternehmensübernahme?
Im Grunde ganz einfach. Man nimmt einfach sein eigenes Geld und kauft. Leider ist es ja so, dass viele nicht über den großen Geldbeutel verfügen. Also wird es immer eine Kombination sein zwischen Eigenmitteln und Fremdkapital.
Wie soll da die Schichtung sein?
Das ist eine gute Frage, Frau Schuster. 10-15% Eigenkapital sollte schon vorhanden sein und den Rest kann man versuchen, über eine Bankenfinanzierung darzustellen. Und deshalb ist auch der Kontakt zum Beispiel zu den Kammern so wichtig. Die können einem die eine oder andere Tür aufmachen in den Bereich der öffentlichen Förderung. Die können einen davor bewahren, wesentliche Fehler zu machen. Zum Beispiel darf man, wenn man einen KfW-Kredit haben möchte oder von der Investitionsbank des Landes Fördermittel muss man zum Beispiel immer den Förderantrag stellen, bevor man überhaupt mit dem Vorhaben begonnen hat. Und man braucht mitunter auch eine fachliche Stellungnahme von der Kammer. Und deshalb ist es so wichtig, dass man die Kammer als guten Partner sowohl bei der Gründung als auch bei der Unternehmensübernahme erkennt.
Wenn ich also jetzt ein total kluger Ingenieur oder eine Ingenieurin von der Uni bin und denke, hui, dieses Maschinenbauunternehmen, das würde genau passen, um meine Vision von nachhaltiger Umwelttechnik umzusetzen, und das Unternehmen ist schon ein bisschen im Markt und sagen wir mal so 1,5 Millionen wert und ich müsste 10-15% Eigenkapital mitbringen. Wer hat denn sowas, Herr Sauer?
Also es gibt die muss man nur finden. Und es gibt natürlich auch da im Bereich der öffentlichen Förderung Bausteine, die Eigenkapital ähnlichen Charakter haben. Man kann zum Beispiel auch mal mit der Bürgschaftsbank sprechen, die verbürgen kann. Es gibt eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die eigenkapitalähnliche Mittel zur Verfügung stellen kann. Die werden dann, das ist jetzt wieder ein bisschen bilanzspezifisch, fachchinesisch sogenanntes Mezzaninkapital, kann man einbauen zwischen Fremdkapital und Eigenkapital. So ein Zwischengeschoss, wo sich zum Beispiel ein Finanzinstitut mit eigenkapitalähnlichen Mitteln beteiligen kann, die dann eine Fremdbank eigenkapitalähnlich ansieht und damit unter diesen Block subsumieren kann. Damit wird natürlich der Hebel dann größer, um zum Beispiel mal eine 5 Millionen oder eine 10 Millionen in der Übernahme zu stemmen.
Und wie geht's dann weiter? Muss eine Bank, wenn sie solche eigenkapitalähnlichen Gelder zur Verfügung stellt, sich nicht auch ordentlich absichern? Wie macht man das denn bei einem, der quasi als Habe-nichts nur mit sehr klugem Kopf in die Bütt steigt?
Das ist ein großes Thema bei den Banken. Man darf das nicht vernachlässigen. Man muss sich frühzeitig damit beschäftigen. Und man muss sich natürlich darauf einstellen, dass die Bank den Versuch machen wird, sich alle Vermögenswerte zu sichern, die sie nur kriegen kann. Also ich will jetzt nicht davon sprechen, dass man die Großmutter verpfändet,
aber ihr Haus.
Aber ihr Haus vielleicht. Vielleicht war das auch schon Bestandteil eines vorweggenommenen Erbes. Wir können uns viele rechtliche Konstruktionen ausdenken. Wir können natürlich in die Kapitalgesellschaft investieren und sagen, wir gründen eine GmbH. Diese GmbH soll nachher diejenige sein, die als Käufer auftritt, um bestimmte Risiken abzupuffern. Aber es wird in der Regel so sein, dass die Bank nach einer Bürgschaft fragen wird. Man ist häufig dann auch gezwungen, Geschäftsanteile zu verpfänden. Und die Bank wird in die Abschlüsse reinschauen, ob nicht sogenannte beleihbare Assets da sind, also Vermögenswerte, die die Bank zur Sicherung ihrer Darlehen heranziehen kann. Also man kann sich ein Warenlager sicherungsübereignen lassen, man kann sich Forderungen abtreten lassen, man kann eine Grundschuld eintragen auf das Betriebsimmobil. Also es gibt da vielfältigste Möglichkeiten und man darf sich darauf gefasst machen, dass die Bank da die Klaviatur in voller Breite spielt.
Das hört sich für mich dermaßen komplex an, dass ich sofort verstehe, warum so wenig Leute Lust haben, ein fremdes Unternehmen zu übernehmen. Also wenn man in der Familie den Kopf für das Lebenswerk der Eltern und Großeltern hinhängt, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist ja, vielleicht kennt man ja doch nicht alle Zahlen und nicht alle Hinkefüße in einem fremden Unternehmen. Können Sie da so weit Einblick nehmen, dass man da sicher sein kann?
Spannend. Ist eine große Herausforderung. Die Aufgabe besteht dann in der sogenannten Sorgfaltsprüfung, in dieser Due Diligence, wo normalerweise Wirtschaftsprüfer in die Unternehmen kommen und jeden Stein einmal hochnehmen oder auf links drehen und nachschauen. Das ist einfacher, wenn es ein dritter Fremder von außen ist oder wenn es die Mitarbeitenden sind, die im Management Buyout vielleicht das Unternehmen übernehmen. Wir finden es immer sehr schön, wenn Abgebender und Übernehmender für einen Zeitraum von 18 Monaten, 24 Monaten gemeinsam die Unternehmensgeschichte weiterschreiben, sich verantwortlich fühlen für den geglückten Nachfolgeprozess und derjenige, der abgibt, sich dann vielleicht in 1 oder 2 Jahren schrittweise aus dem Unternehmen verabschiedet, dann kennt der Übernehmende sich mittlerweile so gut aus, dass es den Senior nicht mehr so oft braucht.
Wer macht denn diese Tiefenprüfungen?
Also da kommen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die man unbedingt braucht, weil die natürlich auch diesen Sachverstand mitbringen. Gerade in der Sorgfaltsprüfung ist es unerlässlich, dass man da mit einem guten externen Partner zusammenarbeitet.
Sie haben ja eben das Tableau schon ein bisschen aufgemacht. Da ging es um Notare, jetzt kommt der Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater, Sie. Meine Güte, mit wie viel Geld muss ich denn da rechnen, wenn ich Sie beauftragen will und diese ganze Corona, die da hinter Ihnen auch noch durch die Tür muss?
Eins ist klar, es wird am Ende Geld kosten. Man kann es natürlich abmildern, abschwächen, wenn man sich zielgerichtet darauf vorbereitet, wenn man bestimmte Dinge schon in der Schublade liegen hat, die unbedingt erforderlich sind. Es fängt damit an, dass man einen vollen Überblick hat über seine eigenen Zahlen. Es geht weiter darüber, dass man sämtliche Verträge vorzuliegen hat, dass man den Handelsregisterauszug aktuell hat, dass man den Geschäftsführervertrag da hat, dass man alle Verträge von den Mitarbeitenden da hat, seine wichtigsten Kunden kennt, dass man weiß, wie sind die Verträge gestrickt. Manchmal scheitert es daran, dass wir so eine sogenannte Change of Control Klausel drin haben. Man möchte ein Geschäft nur machen, solange wie der Alteigentümer im Sattel sitzt, und dann muss man natürlich vorher fragen, wirst du diesen Vertrag fortführen, wenn ich an meinen Nachfolger übergebe? Solche Dinge, die kann man auch vorher klären. Die müssen nicht unbedingt viel Geld kosten, da hängt es einfach davon ab, dass der Unternehmer ein Gespür dafür entwickelt, sich vielleicht durch jemanden wie uns helfen lässt und dann vorbereitet ist auf so eine Sorgfaltsprüfung.
Ja, und Lust dazu hat, ein paar Regalmeter extra bereitzustellen, wie ich mal so raushöre.
Auf jeden Fall.
Bedeutet das, das läuft wie bei einem Notar und die beiden teilen sich idealerweise die Kosten oder übernimmt die Kosten der, der den Auftrag erteilt?
Da kommt es ja darauf an, wie sich Übernehmender und Übergebener zueinander verhalten. Also ich kenne auch die Fälle, wo man gemeinsam zum Rechtsanwalt geht und sagt, wir aus kaufmännischer Sicht möchten jetzt gerne die Nachfolge gestalten. Wir haben die und die Parameter. Uns ist das und das wichtig. Wir brauchen dafür eine juristische Lösung. Und dann kann es sein, dass man sich die Kosten teilt. Häufig gibt es auch dann den Fall, dass der Abgebende sagt, komm, diese Kosten übernehme ich. Wir raten oft dazu, dass derjenige, gerade wenn er von außen kommt, sich seinen eigenen Anwalt sucht, seinen eigenen Steuerberater, dass er nochmal eine zusätzliche Perspektive vorhalten kann, um auf das Unternehmen zu schauen. Was im Topf kocht, sieht man, wenn man den Deckel hochnimmt. Und genauso ist es bei der Unternehmensprüfung. Aber es gibt zum Beispiel eine Beratungsförderung über die Bundesanstalt für Ausfuhrförderung, diese sogenannte BAFA-Beratung. Kann man 3.500 Euro zu 80% fördern lassen. Und das ist schon mal ein guter Einstieg in das Thema und kann im Grunde genommen den ersten Schritt zu tun, deutlich helfen.
Können Sie eigentlich mal einen Fall schildern, einen ganz konkreten Fall für eine sehr gelungene Übergabe, ohne einen Namen zu nennen?
Also sehr gelungen war die Übernahme bei einem Speziallabor, geführt von einer Unternehmerin schon über viele Jahre, die sich seit 4, 5 Jahren mit der Übergabe ihres Unternehmens beschäftigt hatte, bevor sie uns gefragt hat. Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, weil einfach die Person so strahlend war und in ihrer fachlichen Kompetenz eine solche Institution darstellte, dass es schwierig war, eine einzelne Person zu finden, die sich traute, in diese großen Fußstapfen einzutreten. Und es ist dann aber gelungen, weil wir gucken ja dann auch entlang der Wertschöpfungsketten, ob man nicht mit Unternehmen zusammenarbeitet, für die man vorher eine Dienstleistung erbracht hat, für die man zugeliefert hat, wo die dann vor der Entscheidung stehen, dieses Make or Buy, machen wir es selber, kaufen wir es zu. Und da war es dann so, dass sich jemand gefunden hat, der aus der Baubranche kam und der gesagt hat, wir kennen euer Unternehmen, wir kennen die Qualität eurer Dienstleistung, wir könnten uns sehr gut vorstellen, wenn wir euch bei uns eingliedern. Wir freuen uns über die 15 Mitarbeitenden, die da mit dazukommen, und ihr werdet künftig ein Teil einer etwas größeren Unternehmergruppe und könnt da eure Kompetenz in diesem Speziallabor einbringen. Das war eine sehr schöne Sache.
Ist die andere Seite von Wachse oder Weiche, ne?
Auf jeden Fall. Sich der Mühe zu unterziehen, immer nur organisch zu wachsen oder vielleicht die Augen offen zu halten, das ist ein Trend, den man jetzt deutlich stärker sieht, dass sich zum Beispiel zwei Sanitärfirmen zusammenschließen, dass zwei Elektrikerunternehmen sagen, du, eigentlich brauchen wir nur noch einen Mais, du bringst drei Angestellte mit, ich habe zwei Angestellte, dann haben wir gleich eine andere Schlagkraft und wir gucken nochmal, ob wir nicht für einen anderen noch zusätzlich attraktiv werden. Also, dass sich solche Prozesse vollziehen an den Märkten, wo sich aus kleineren Einheiten der Trend eigentlich wieder eher dahin geht, dass man zu größeren Unternehmen kommt, die eine höhere Schlagkraft haben.
Und haben Sie auch ein Beispiel dafür, wo es voll gegen die Wand gedonnert ist?
Ja, wir hatten alles fertig. Brandschaden, Wasserschadensanierer. Wir hatten über 3 Jahre hinweg verhandelt. Wir hatten den Kaufvertrag fertig. Und dann stellte sich der potenzielle Nachfolger im Unternehmen vor, bei den Mitarbeitenden. Wir haben möglichst lange darauf geachtet, den Betriebsfrieden ungestört zu lassen und die Mitarbeiter erst dann einzubeziehen, wenn es wirklich auch spruchreif ist, weil so eine Nachfolger bringt ja auch Unruhe ins Unternehmen. Und dann stellte sich der Nachfolger vor, nicht unbedingt von seiner besten Seite, sodass dann die zweite Führungsriege sagte, wenn diese Person in deine Nachfolge eintritt gegenüber dem Senior, dann werden wir das Unternehmen verlassen und damit war im Grunde genommen diese Nachfolgevariante gestorben. Wir haben aber jetzt über 2 weitere Jahre den Faden weitergesponnen und jetzt übernimmt die Führungsriege über ein Mitarbeiterbeteiligungsprojekt schrittweise Geschäftsanteile, sodass der Unternehmer doch jetzt Schritt für Schritt loslassen kann.
Management Buyout?
Auf jeden Fall.
Was hat denn der gescheiterte Kandidat losgelassen, möchte ich jetzt sehr dringend wissen, dass er durchgefallen ist?
Ich glaube, es waren die charakterlichen Eigenschaften und eine Form der Selbstdarstellung, die auf wenig Resonanz gestoßen ist.
Er hat geflext.
Ja, hat er. Also der kam aus dem Mittelstand und hatte so ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Und das ist bei den Mitarbeitenden nicht gut angekommen.
Ja, der Mittelstand hat seine Prinzipien, Gott sei Dank. Was berechnet man so, bis wann muss das Unternehmen sich tragen? Wann ist die Einarbeitungszeit vorbei?
Also wir raten, und das ist jetzt unsere individuelle Sicht, dass man auf die derzeitigen Erträge vielleicht einen Multiplikator von 5 drauflegt. Das heißt, dass im Grunde genommen die nächsten 5 Jahre dafür gearbeitet wird, dass man den Kaufpreis zurückzahlen kann. Natürlich in Abhängigkeit davon, wie viel eigenes Geld man mitbringt. Aber dann sollte schon diese Phase eintreten, dass derjenige, der übernommen hat, Spaß hat an dem Unternehmen und für den eigenen Geldbeutel arbeitet. Die Finanzierungen laufen ja in der Regel länger, die laufen 10 Jahre. Also wenn man so dieses Beispiel hat von 500.000 Überschuss, dann reicht es aus unserer Sicht, wenn man 250.000 für Zins und Tilgung aufbringt und trotzdem 250.000 verdienen kann, damit es sich für den jungen nachfolgenden Unternehmer, für die Unternehmerin auch lohnt, in diesem Wagnis drin zu sein. Wir sind ja immer genau an diesem Punkt, dass wir zwischen Vergangenheit und Zukunft vermitteln, weil derjenige, der abgibt, verkauft Vergangenheit und derjenige, der übernimmt, möchte gerne Zukunft gestalten. Und da ist es ganz wichtig, dass er da noch Ressourcen hat und nicht dadurch klein gemacht wird und in seinen Möglichkeiten eingeschränkt wird, dass er einen vermeintlich zu hohen Kaufpreis bezahlt hat.
Also das Unternehmen muss auch immer noch Zeit zum Leben und zum Luft holen lassen. Das ist ja oft das Hauptproblem.
Und die Generationen verändern ihren Blick auf unternehmerische Tätigkeit. Das ist noch
Work-Life-Balance.
Genau. Ich finde es wirklich ein spannendes Thema, den jungen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie ihren Weg finden. Es wird immer der ihre sein und nicht der Weg, den die abgebende Generation für sich beschreiben würde. Und natürlich ist es aber so, sie brauchen stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Sie brauchen eine ordentliche Steuersituation. Sie brauchen ein Zinsniveau, das man tragen kann. Und sie dürfen offen sein dafür, für neue Lebensmodelle, für neue Modelle der unternehmerischen Verwirklichung. Und ich finde, das ist ein großes Pro, gerade in den nachfolgenden Generationen, dass sie sich frei machen von Stigmatisierungen, von Vorurteilen, von Denkmustern, die die Abgebenden mitbringen, weil sie genau die Prägung haben von ihren Eltern.
Können Sie eigentlich ehrlichen Gewissens, Herr Sauer, als Bankfachmann, auch den Übernehmenden raten, ja, mach das mal? Sind wir in der Zeit?
Wenn genug Geld in der Kasse ist, natürlich immer, Frau Schuster, dann ist es ein guter Zeitpunkt. In der Nachfolge von Familienunternehmen ist die kurze Sicht immer eine falsche. Wir sind in Generationen unterwegs. Und da kann es auch mal 5 Jahre ein bisschen kriseln. Dennoch ist die Substanz da, es sind Kunden da, es sind Mitarbeitende da, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und wenn sich der Nachfolger da einfügt und da seinen Platz findet, was soll da schiefgehen? Natürlich ist es so, dass die Risikoaffinität geringer wird. Das hängt mit den Unsicherheiten zusammen. Es hängt zum Teil auch damit zusammen, dass sich mittlerweile hier Kapitalstöcke aufbauen, die junge Menschen davon abhalten, unternehmerisch tätig zu werden, die dann eher aufs Erbe warten. Wir sehen den Trend, dass wir so diese Best-Buddy-Modelle stärker haben, dass zum Beispiel jemand ein ausgezeichneter Kfz-Fachmann ist und sich einen guten Freund dazu sucht, der sich in den Zahlen auskennt. Das sind immer schöne Modelle und die Nachfolgen kommen in der Regel sehr gut zum Fliegen.
Was sind Ihre Top 3 Empfehlungen für jemanden, der ein Unternehmen übernehmen will?
Nicht zu stark verliebt sein in das Target, also in die Firma, die man gerne übernehmen möchte. Das vernebelt manchmal so ein bisschen die Klarheit und den Blick. Einen externen fragen und nicht zu teuer kaufen. Mit wachem Auge und starker Position verhandeln, weil jeder Euro, den ich an den Abgebenden zahle, der fehlt mir nachher in der Weiterentwicklung meines Geschäftsmodells und bei der Verwirklichung meiner Ideen. Natürlich ist es ein Stück weit eine etwas egoistischere Sicht, aber Sie haben mich ja nach dem Übernehmenden gefragt.
Genau, und jetzt wissen Sie natürlich, was kommt. Jetzt frage ich nach den Top 3 Empfehlungen für den Übergebenden.
Anfangen. Sich nicht verstecken. Es mit Externen gemeinsam machen. Und bitte suchen Sie nicht Ihren Klon. Sind Sie offen dafür, dass derjenige, der übernimmt, genauso individuell sein darf, wie Sie es sind? Wenn das dann matcht, dann freuen wir uns über gelungene Unternehmensnachfolgen.
Wunderbar. Besten Dank, Herr Sauer.
Herzlichen Dank, Frau Schuster.
Dieses Mal ist es ein ganz kurzer Weg zurück zu IHK Potsdam. Dort bin ich schon mit Kurt Marxmeier verabredet. Der ist hier Mitarbeiter im Projekt Nachfolgekompass. Guten Tag, Herr Marxmeier.
Guten Tag, Frau Schuster. Ich grüße Sie.
Herr Marxmeier, für Sie ist das alles Alltag und natürlich die ganzen Zahlenangelegenheiten sind komplex. Ich muss zugeben, mir schwirrte nach dem Gespräch ein ganz kleines bisschen der Kopf. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das sein mag, wenn man also nun Betriebsinhaber ist, den ganzen Tag mit dem Business beschäftigt und dann soll man nebenbei noch so alles vorbereiten. Ehrlich, kann man das schaffen?
Ja, ich denke, man kann es schaffen, wenn man frühzeitig beginnt. Wir nutzen hier auch entsprechende Instrumente. Ein Instrument, das ganz präsent bei uns ist, zur frühzeitigen Sensibilisierung, ist der sogenannte Nachfolgecheck. Und der hat letztendlich tatsächlich die Zielsetzung, Unternehmer Ü55 frühzeitig für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess zu sensibilisieren.
Worum geht's denn da? Was wird denn da abgefragt?
Wir führen ein sogenanntes strukturiertes Erstgespräch mit den entsprechenden Unternehmern und machen eine erste Bestandsanalyse, eruieren, wo steht der Unternehmer, die Unternehmerin im Prozess und wo liegen mögliche Handlungsoptionen und Felder, die genutzt werden können und frühzeitig Beachtung finden sollten.
Geben Sie mir mal ein konkretes Beispiel.
Also wir haben einen wesentlichen Aspekt im Nachfolgecheck der Unternehmensbewertung. Wir haben als IHK einen sogenannten Unternehmenswertrechner entwickelt, wo anhand spezifischer Daten, die nicht zu umfassend sind, tatsächlich der Unternehmenswert ermittelt wird anhand eines Ertragswertverfahrens. Es werden sich also die Umsätze, die Erträge der letzten 2-3 Jahre angeschaut. Und mit dieser Vorstellung kann ich dann natürlich auch im weiteren Prozess auf Steuerberater zugehen und habe dann selber schon mal eine Vorstellung im Kopf.
Die Aufgabe eines Steuerberaters ist es ja, die zu zahlende Steuerlast zu vermindern. Das hilft ja nicht unbedingt im Verkaufsprozess, wenn man einen möglichst hohen Erlös erzielen will.
Das beinhaltet unter anderem auch, dass ich möglicherweise Steuervergünstigungen die letzten 2-3 Jahre ein Stück weit hinten anstelle, Erträge ausweise, um letztendlich natürlich auch einen entsprechenden Unternehmenswert darstellen zu können, erzielen zu können.
Herr Marxmeier, Sie eröffnen da eine Büchse der Pandora oder ein Pool des Wissens, je nachdem, wie man draufschauen mag. An wen wendet man sich, wenn man da also ganz konkret was anbieten will? Was sagen Sie?
Sie sollten auf jeden Fall mit der IHK auch sprechen. Bleiben wir bei dem Beispiel der finanziellen Gegebenheiten, dann ist es letztendlich so, dass häufig ja Eigenkapital nicht ausreicht, um einen Unternehmenskauf zu realisieren. Und auch da haben wir gute Kontakte zu den entsprechenden Banken, zur Investitions- und Landesbank, zur Bürgschaftsbank. Wir informieren über entsprechende Fördermöglichkeiten. Es hilft, entsprechende Fehler zu vermeiden und den Prozess tatsächlich gut strukturiert zu gestalten.
Ich schicke also alle zu Ihnen, Herr Marxmeier.
Sehr, sehr gerne.
Besten Dank bis hierher.
Ich danke Ihnen, Frau Schuster.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, stelle ich nochmal die E-Mail-Adresse von Herrn Marxmeier und die wichtigsten Links der IHK in die Shownotes. Denken Sie dran, was immer Sie tun, beginnen Sie es frühzeitig. Und was Sie auch tun, machen Sie es in Brandenburg. Mein Name ist Stefanie Schuster. Das war der Podcast der IHK Potsdam. Bis bald.